What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich sitze hier heute in Hamburg zusammen mit Jens Theil und Julia Gassner, den beiden Geschäftsführern der inhabergeführten Kreativagentur Winken Blinken Not. Was es mit diesem wunderbaren Namen auf sich hat, habt ihr bestimmt schon 320 Mal erklärt. Jetzt kommt das 321. Mal. Ich freue mich sehr darauf, darüber mehr kennenzulernen, aber vor allem auch über eure Haltung, Positionierung, Gedanken zu Kreativität und natürlich zur Zukunft der Agentur. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir hier sein können. Wir freuen uns.
Schön, dass wir da sein können.
Jens, du hast Winken Blinken Not zusammen mit Matthias Erb 2015 gegründet. Aus dem Wunsch heraus habe ich nochmal nachgelesen, Kreativität wieder mit Neugier, Menschlichkeit und echter Wirkung zu verbinden. Und die liebe Julia ist 2022 dazugestoßen, war ursprünglich bei Kolle Rebbe, was dann ja von Accenture übernommen wurde, also von Accenture Song, dann letztlich den Schritt aus der Geschäftsführung dort zu Winken Blinken Not gemacht. Und da war auch, glaube ich, der Wunsch, ein bisschen mehr Beweglichkeit, ein bisschen mehr Nähe. Heute führt ihr gemeinsam ein Team aus, ich glaube, ungefähr 30 Mitarbeitenden mit ganz klarer Haltung und mit dem Ziel, Kommunikation zu machen, die berührt, die aber auch Spaß macht, die Freude entfaltet. Und lass uns doch mal damit starten, womit ich eben schon geteased habe. Winken Blinken Not, interessanter Name, den man sich auf jeden Fall merken kann. Ich kann mir nie merken, ob zweimal Y, einmal Y, einmal I. Ich habe es mir jetzt gemerkt, zweimal Y. Erzähl mal ein bisschen, Jens, was war eure damals auch Gründungsidee? Was hat es mit dem Namen auf sich? Und wieso hattet ihr damals das Gefühl, da gab es ja auch schon mehr als 10 Agenturen, das lohnt sich nochmal selbst zu gründen?
Wir können ja mal mit dem Namen anfangen. Also Winken Blinken Not ist ein Gedicht aus dem 19. Jahrhundert über drei Kinder, die zwischen den Sternen fischen. Das fanden wir ein ganz gutes Bild für eine Kreativagentur. Zum Thema Freude kommen wir ja nachher auch nochmal. Mhm. Von diesen drei Kindern leiten wir auch tatsächlich ein paar Dinge ab, die uns jeden Tag ein bisschen helfen. Und es ist nebenbei wahrscheinlich auch der sperrigste Name in der deutschen Agenturlandschaft. Das fanden wir auch ganz lustig, das mal auszuprobieren. Und ein dritter Punkt ist, es zitiert vielleicht ein ganz bisschen diese Inhaberfirmen, wo sich GründerInnen selbst in die Firma schreiben. Das wollten wir vermeiden, weil die Agentur einfach aus viel mehr besteht als den GründerInnen. Aber das ist nur so ein kleiner Nebenaspekt. Und gegründet haben wir, wie man das eben so macht, mit dem krassesten USP, den man glaubt gefunden zu haben in der deutschen Agentur. Landschaft, nämlich Mehrwertkommunikation. Das waren Matthias Erb und ich damals, fanden wir eine ganz tolle Idee. Hat niemand irgendwann jemals nachgefragt, aber es war eine ganz gute Gründungsgeschichte und wir sind dann einfach als Kreativagentur, haben wir so unseren Weg gemacht, haben unseren Weg gefunden und da sind wir nun 10 Jahre alt.
Mhm. Und hatte euch damals was gefehlt? Also hattet ihr das Gefühl, es gibt, gut, du hast es Mehrwertkommunikation genannt. War es einfach der Wunsch, was Eigenes zu machen? War es der Wunsch, ganz was anderes zu machen, als ihr bisher kennengelernt hattet? Was war so die Motivation dahinter?
Ich glaube, es war ganz, ganz hedonistisch eine Lust, etwas zu tun. Und auch die Frage, steckt das in uns drin? Können wir auch gründen? Können wir auch selbstständig sein? Das war gar nicht so klar, wie die Frage beantwortet wird. Mittlerweile, glaube ich, kann man sie beantworten. Es lautet dann wahrscheinlich ein leises Ja. Aber damals hatten wir wahnsinnig viel Lust, diesen nächsten Schritt zu gehen. Wir saßen in einem relativ warmen Nest bei Kolle Rebbe, haben den größten Kunden betreut, größte Agentureinheit geführt, lief soweit alles prima, hat uns auch keiner vom Hof gejagt. Aber irgendwann stellt man sich die Frage, kann ich das oder kann ich das nicht gründen? Mhm. Und ich weiß, dass viele sich diese Frage stellen, die auch noch nicht gegründet haben und kann denen auch nur zurufen, ja, es geht, haben wir damals auch nicht gedacht. Und ich bin sehr froh, dass wir den Schritt gegangen sind, weil es die bereicherndste Zeit meiner Karriere ist bis heute immer noch.
Mhm. Glücklicherweise gibt es ja jetzt auch, finde ich, in den letzten 2-3 Jahren wieder erfreulich viele neue Gründungen und auch, also einerseits vielleicht ein bisschen nostalgische Gründungen in dem Wunsch, es würde doch wieder so sein, wie man das eigentlich aus guten alten Zeiten kennt, aber durchaus auch Gründungen irgendwie nochmal mit einem interessanten Twist, einem anderen Fokus, einer starken Spezialisierung, also das freut mich immer sehr zu sehen, dass es in einem eigentlich angeblich gesättigten, rückläufigen Markt immer noch Menschen gibt, die verrückt genug sind, ja, im positiven Sinne, was auf die Beine zu stellen. Julia, auf die Beine stellen ist ein, auch ein gutes Stichwort bei dir. Wir haben es ja eben kurz im Intro schon gesagt. 2022 bist du dann von Accenture Song zu Winken, Blinken and Nod gegangen. Mhm. Kanntet ihr euch von der Kohlerebbe-Zeit oder warst du da noch bei Leos Think
Tank? Da war ich noch bei Leos Think Tank, genau. Nee, okay. Wir kannten uns nicht. Wir haben nie zusammengearbeitet. Wir haben lustigerweise auf demselben, damals genannten Boden gearbeitet. Mhm. Also ich habe auch auf dem großen Kunden gearbeitet wie Jens, aber wir waren nie parallel.
Lufthansa,
genau. Wir waren nie parallel bei Kohlerebbe.
Mhm. Was war deine Motivation? Ich ahne es ein bisschen, aber erzähl mal.
Meine Historie ist ein bisschen, ich war grundsätzlich immer in großen Netzwerkagenturen. Also ich habe damals meine Karriere angefangen bei Leo Burnett in Frankfurt und hatte da Philip Morris als Kunden. Dann habe ich 3 Jahre in Chicago für Leo Burnett USA gearbeitet. Dann war ich wieder in Frankfurt, habe den McDonald's-Pitch mitgemacht, dann für McDonald's nach München. Und da Leo Think Tank war ja damals der Zusammenschluss zwischen Leo Burnett und Think. Think gehörte damals noch nicht zu WPP. Also das war auch eine spannende Aufgabe, 2 Agenturen in einer. Und welche Kultur ist man dann da? Man ist nicht die eine und nicht die andere. So, dann war tatsächlich dann der Wechsel nochmal zu Lufthansa, Kohlerebbe und dem bei Kohlerebbe bin ich gelandet, weil ich gerne in einer inhabergeführten Agentur arbeiten wollte, weil ich gesagt habe, oh, das ist vielleicht mal was anderes, wenn man nur die Netzwerkwelt kennt. So, dann kam aber auch relativ schnell, als ich bei Kohlerebbe angefangen habe, dann der Zusammenschluss mit Accenture. Und das hat auch die ersten Jahre gut funktioniert. Und dann habe ich aber überlegt, okay, ich möchte wirksamer sein. Vielleicht ist das so ein Begriff, wirksam. Was kann man bewegen? Ich wurde damals auch Geschäftsführer bei Kohlerebbe. Und wenn man das erste Mal Geschäftsführer wird, dann führt man ja was. Mhm. So. Und dann, ich habe immer weiter, oder deswegen mache ich Werbung auch so gerne, weil wir was bewirken können oder was kreieren können. Und ich hatte eher das Gefühl, vielleicht in Netzwerken, dass man eingeschränkter ist, weil es auch mehr Vorgaben gab. Mhm. Und als ich dann Jens und Matthias kennengelernt habe und die gesagt haben, na, wir brauchen jetzt hier vielleicht noch einen Berater, der mit uns hier was gestalten kann, der das aufbauen kann, hat mich das sehr gereizt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, versuch doch mal in so einer ganz kleinen Unit, ne? Ich meine, Winken, Blinken, Nod ist kleiner als die Einheiten, die wir in anderen Agenturen geführt haben, aber dieses Mitgestalten, Sachen zu entscheiden, auszuprobieren, das hat mich gereizt und das war der Grund für den Wechsel.
Mhm. Und wahrscheinlich hattet ihr auch so ein, wie soll ich sagen, gemeinsames Wertekompass, ne? Zu sagen, welche Art von Kultur wollen wir eigentlich, weil damals zumindest Kohlerebbe hatte ja eine sehr, sehr starke, auch sehr menschliche Kultur, was man zumindest, ich war nie dort, aber so von der Seitenlinie und aus Kommentaren mitbekommen hat. Du hast es ja eben schon erwähnt, Jens, ne? Wir kommen ja noch zum Thema Freude. Lass uns gerne mal abgeleitet auch vom Namen und der vielleicht auch kindlichen Neugierde, die ja da drin steckt, mal so ein bisschen zu den Grundfesten auch eurer Überzeugung und Kultur kommen. Also wie würdet ihr eure Kultur beschreiben? Weil letztlich bei Agenturen, das finde ich ja so interessant, im Kern, alle können ähnliche Sachen. Ne? Die einen noch ein bisschen exzellenter und die anderen noch ein bisschen mehr auf diese Art von Kunden oder diese Art von Kategorien. Aber meistens kauft man sich eine spezielle Art von Kultur ein. Das, finde ich, vernachlässigen wir eigentlich viel zu oft auch in der eigenen Außendarstellung. Wie ist das bei euch? Wie würdet ihr eure Kultur beschreiben? Ist übrigens immer total schwierig, finde ich, die eigene Kultur zu beschreiben, weil man sie ja meistens fühlt und diese ganzen Codes, die man selber gar nicht mehr wahrnimmt, die eigentlich müsste man immer die neuen Menschen fragen, also alle neuen Mitarbeitenden in den ersten 6 Wochen. Was ist dir aufgefallen? Oder?
Also Kultur zu beschreiben ist eigentlich immer Mist. Also alles, was man aufschreibt, ist erstens schon mal da gewesen und zweitens klingt das ganz furchtbar, wenn man über Werte spricht und gegenseitige Wertschätzung, und ich halte das alles immer nicht aus. Also man muss das eigentlich spüren und transportieren in dem, was man es eben macht. Lustigerweise kriegen wir das von vielen Leuten, die frischen Kontakt haben zur Agentur, so widergespiegelt, ob das Kunden sind oder auch MitarbeiterInnen, die sagen, ich bin hierher gekommen, weil ich da irgendwas spüre, jenseits von hoffentlich guter Kreation, guten Produkten und einer hohen Grad an Professionalität, habt ihr irgendwie noch zusätzlich etwas, was irgendwo im Dreieck ist zwischen Lust auf Kreation, gegenseitige Wertschätzung, aber trotzdem auch knallhartem Anspruch an Professionalität. Das ist so irgendwie da drin sind wir so zu Hause. Aber wie gesagt, wenn ich dir jetzt unsere 10 Leitsätze aufschreibe oder sage, das
hält sind einfach, eh zu viele, 10 sind auf. Zu viel, mehr als 3 kann man sich nicht merken.
Ja, also es ist auch immer ganz furchtbar. Nichtsdestotrotz stimmt es natürlich, aber das aufzuschreiben finde ich auch immer, oder das zu erzählen, wir sind Punkt, 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 das geht eigentlich immer in die Hose so. Ne?
Mhm. Aber wie, vielleicht an Julia, weil so lange bist du ja noch nicht da, also zumindest jetzt irgendwie 3 Jahre, wie war so deine Wahrnehmung? Das eine ist ja, was man dann in Gesprächen und in der Anbahnungsphase wahrnimmt. Wie hast du es dann so in den ersten Wochen rückblickend wahrgenommen?
Es ist, mein Wechselwunsch war ja so ein bisschen weniger Grenzen oder Vorschriften zu haben. Und man merkt natürlich, okay, wie arbeiten wir? Mhm. Natürlich haben wir Prozesse, wie wir arbeiten. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass wenn wir merken, dass irgendwas nicht funktioniert und es funktioniert nicht immer derselbe Prozess für denselben Kunden, dieselbe Abrechnung für den anderen Kunden, es gibt Retainer, es gibt Projektkunden, dass wir es dann ändern. Mhm. Wir versuchen Sachen aus, wir gucken, was ist das Beste genau für diese Aufgabe, für dieses Produkt. Wir gucken, welche Teams sind besonders gut in bestimmten Sachen, weil wir auch daran glauben, wenn Leute Spaß oder gut in ihren Sachen sind, haben sie mehr Freude und leisten auch bessere Arbeit. Ich glaube, das ist vielleicht, deswegen gibt es nicht diese eine Sache, dass wir sagen, wir machen es immer so. Vielleicht ist bei uns die Regel, dass wir immer versuchen, je nach Aufgabe, das den Weg und den besten Prozess zu finden, der für die Lösung dieser Aufgabe notwendig ist.
Jetzt habt ihr ja auch gesagt, ne, Freude und hoffentlich richtig gute Kreationen mit Menschen, die Bock haben und dann noch Sachen, die irgendwie am Ende was bringen und Wirkung zeigen. Und gleichzeitig bewegen wir uns ja auch in einem herausfordernden Umfeld. Also wie schwierig ist es, bei allen Ups und Downs immer rund um diesen Freudenukleus und dieses Menschliche, sich selbst und diesen Werten auch treu zu bleiben?
Also du kannst das natürlich nicht einimpfen. Sei, habe jetzt Freude, ist natürlich kein Satz, der funktioniert. Du kannst ein Umfeld schaffen, das zum Beispiel aus Wertschätzung besteht, wo Menschen sich entfalten können und das Beste liefern können, was in ihnen steckt, einfach aus einer positiven Motivation heraus. Du kannst auch die Aufgaben entsprechend dir suchen, dass du sagst, ich nehme keine Kunden an, die bei uns keine Freude dalassen. Mhm. Und das sind nicht immer nur die kreativsten Kunden und die größten Marken, sondern das sind Kunden, die sagen, ich lasse euch auch an die Knöpfe kommen und ich vertraue euch, ich möchte mit euch was. Mhm. Das können dann auch kleine Mittelständler sein. Darf auch gerne Nike sein, aber ne, das Korrektiv ist nicht, ihr seid schon toll und alle wollen mit für euch arbeiten, sondern ihr wollt mit uns was bewegen. Und es ist eben auch, dass man gerade auch jungen Mitarbeitenden das Gefühl gibt, erstens, ich traue dir das zu und zweitens, das ist deine Verantwortung, das ist dein Job. Also du arbeitest nicht zu, sondern das ist dann für einen sehr juniorigen Mitarbeitenden natürlich auch dann eher eine kleinere Arbeit, aber das ist dein Job. Mhm. Und das führt, Julia hat es gerade gesagt, zu etwas, was wir total wichtig finden, nämlich Wirksamkeit. Also man kann sich das erstens nicht mehr leisten, durch die Kategorien das durchzutragen, bis irgendwann ein ECD sagt, ja, ich finde es gut, nachts um 23:30. Das kann sich keiner leisten und es macht aber auch keinen Spaß. Also unsere Erfahrung ist, da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, dass die größte Motivation oder mit der größte Faktor für eine Motivation ist, dass die eigene Wirksamkeit. Weil am Ende gehst du in eine Kreativagentur, weil du morgens etwas, abends etwas dalassen möchtest, was es morgens noch nicht gab. Und da sprechen wir über Wirksamkeit. Mhm. Wenn das dann auch noch im Markt verfängt und einen Kunden wahnsinnig erfolgreich macht, dann macht das echt Bock, dann macht das Spaß. Und das macht seit sehr vielen Jahrzehnten Spaß. Und da kann ich jetzt auch nicht entdecken, obwohl es natürlich Herausforderungen gibt, ohne Frage, sehr, sehr viele Herausforderungen gibt, dass es da bei Gen Z oder wem auch immer nachlässt an Motivation. Das kann ich nicht, können wir so nicht teilen. Im Gegenteil, die Leute brennen wirklich und sind hoch motiviert und leisten Großartiges.
Ich glaube auch, wie du sagst, nur ganz wichtig ist der Rahmen, den man schafft, innerhalb dessen, was möglich ist. Weil die einfach, und das ist ihr gutes Recht, kritischer hinterfragen, wofür sie in welchem Kontext ihre Zeit aufwenden. Und wenn sie das Gefühl haben, das ist ein sehr enges Korsett, das ist, wie soll ich sagen, Command-and-Control-Modus, dann ist das gerade bei der Art von Menschen, die eigentlich gerne in unsere Branche kommen, häufig QuereinsteigerInnen sind, irgendwie Ideen haben, Gestaltungswille und so weiter, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und es ist schon so, ne, in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, man sieht das ja auch, egal ob in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, alle tendieren dazu, die Zügel wieder anzuziehen, alle müssen wieder ins Unternehmen zurück und so. Also man neigt dazu, in schwierigen, komplexen Phasen wieder Anführerschaft zu haben. Ja. Aber eine so, würde ich sagen, die wir eigentlich hinter uns gelassen haben und mit der man auch nicht mehr die Komplexität so richtig beantworten kann. Und das ist, glaube ich, und deswegen auch zu Recht der Punkt, den ihr auch rund um Wirksamkeit und Freude habt. Ich habe auch vielleicht auch so ganz, ganz selbstkritisch, ne? Wir haben das auch lange diskutiert. Also wir haben immer gesagt, ja, wir wollen irgendwie das kreative Produkt und kreative Exzellenz und so weiter. Und am Ende ist das, das hat meine liebe Kollegin Eva gesagt, der Weg ist doch das Ziel. Also wenn die Leute richtig Bock haben, wenn sie fühlen, dass sie Verantwortung tragen. Und das muss nicht immer sein, du musst Unternehmer in der Agentur sein, das wollen gar nicht so viele, sondern nur, hey, du hast hier ein Spielfeld und ich traue dir zu, dass du das im Sinne des Kunden, in deinem Sinne, was deinen Anspruch angeht und so weiter und für die Agentur auch gut ausfüllst. Und dieses Feld darf immer ein ganz kleines bisschen größer sein als das, was die Person schon eigentlich imstande ist zu leisten oder gemacht hat. Und dann gibt es so eine Mini-Wachstumsphase und immer das Gefühl, wenn ich hier einen Fehler mache, dann kippt nicht sofort irgendwie alles aus den Latschen. Genau. Und wir haben dann auch gesagt, also so unser Nukleus ist tatsächlich Spielfreude, um zu sagen, wenn wir das auslösen, dann ist alles, was danach entsteht, kann nur gut werden, weil ja niemand mit dieser Freiheit, und die ist ja nicht naiv, die Freiheit, sondern die ist ja zutiefst eigentlich menschenorientiert, dann auch Lust hat, was zu schaffen, weil er oder sie sich gesehen fühlt. Und das, finde ich, kommt manchmal zu kurz, gerade wenn wir uns viel zu viel mit Strukturen und Wirtschaftlichkeit, ist alles wichtig, ist auch unser Job, aber vielleicht nicht von allen Menschen, die in der Agentur arbeiten, sondern da die Freiräume auch wieder zu schaffen. Ne? Ja. Das ist total wesentlich. Ich fand das interessant, was du eben gesagt hast, Jens, da könnt ihr beide vielleicht noch mal was zu sagen, zu der Frage, wie kommen die Kunden zu euch, beziehungsweise wonach wählt ihr auch die Kunden aus? Du hast eben so schön gesagt, ob die uns mit an die Knöpfe lassen oder nicht. Also da vielleicht nochmal drauf geschaut. Chemistry Meeting ist ja immer beidseitig. Ich finde, dass auch das könnten wir wieder kritischer sehen, weil das ist ja immer so, man fühlt sich so gesehen, man ist eingeladen und da will man unbedingt und ist gar nicht mehr so kritisch, ob das wirklich passt. Worauf achtet ihr, bevor ihr Kundenbeziehungen eingeht? Die Knöpfe wissen wir jetzt.
Das ist unterschiedlich, ne? Auch da gibt es jetzt nicht eine pauschale Antwort, wo wir sagen, das ist, also wir schauen schon, dass Pitches entlohnt werden, so, weil, wie gesagt, wir schätzen unsere Arbeit und wollen auch, dass unsere Arbeit dann geschätzt wird. Das ist, hoffentlich denken das aber viele Agenturen. Die Aufgabe ist, also können wir was bewirken, um jetzt auch wieder Wirksamkeit, was können wir erstellen, können wir an die Knöpfe kommen, ist ja auch ein bisschen, reden wir mit den Entscheidern, also gar nicht die, die am Ende sagen, ihr seid es nicht, sondern wirklich mit den Leuten, die vielleicht das Problem haben, also dass wir verstehen können, was ist unsere Aufgabe, wie können wir wirklich wirksam sein und behilflich sein, also was ist die Aufgabe oder möchte jemand nur, dass wir was von Rot auf Grün färben am Ende, ne? Das versuchen wir so ein bisschen rauszufiltern, auch beim Chemistry. Wir machen immer unsere Kundenpräsentation bei Chemistries, wo wir einen kleinen natürlich Reel machen, was haben wir gemacht, was können wir. Aber unsere Chemistries bestehen zu der anderen Hälfte der Zeit aus Fragen an die Kunden. Weil wir dadurch merken wir immer, kriegen wir noch mehr Antworten als jegliches Briefing oder Sachen uns sagen können. Und man kommt sofort in ein Gespräch und dann kriegt man meistens schon ein ziemlich gutes Gespür. Und wenn diese Sachen, also die Aufgabe, klar gucken wir auch nach Budgets, ne? Das wäre jetzt, das wäre jetzt gelogen, wenn man sagte, Budgets sind uns immer egal, gucken wir auch nach, also ist das wirtschaftlich auch für uns. Aber und dann gucken wir auch ein bisschen ne, nach dem Bauch und sagen, okay, das ist eine Aufgabe, macht Freude, ist wirtschaftlich was, bringt uns auch weiter, hat eine Sichtbarkeit oder hat auch einen guten Zweck. vielleicht, ja, ist auch eine Sache, weil wir finden auch, man muss auch Verantwortung haben. Also wir machen auch durchaus Sachen, die gar nicht dann entlohnt werden, aber wir glauben einfach, es ist richtig. Mhm. Ne? Die Sache ist richtig, die Sache ist wichtig, also engagieren wir uns dafür. Das sind so diese verschiedenen Faktoren. Also auch da gibt es nicht so einen Chart, wo wir sagen, abgehakt, abgehakt, abgehakt. Aber ich glaube, ganz viele Fragen stellen ist so einer der Key-Sachen, die man machen sollte. Mhm. Und nicht nur Fragen beantworten.
Mhm. Ich finde das aber auch witzig. Ne? Das ist immer, ich bin so hin und her gerissen bei Chemistry-Meetings. Manchmal hast du welche, wo du dann sagst, oh, wir fokussieren uns total auf Fragestellen. Und dann kommt das Feedback, ja, der Kunde hätte sich noch ein bisschen mehr Antworten gewünscht von euch und weniger Fragen. Aber es ist ja eigentlich Sinn des Chemistry-Meetings, sich besser kennenzulernen. Mhm. Dann sagst du, alles klar, beim nächsten Mal machen wir das ganz anders, da liefern wir Thesen und gehen genauso rein. Und dann sagst du, ja, aber das, also ihr hättet das noch gar nicht so weit treiben müssen. Ja. Beim dritten geht es eigentlich darum, dass man schon mal ein bisschen kreative erste Fingerspitzen oder Fingerübungen hätte haben wollen. Und das finde ich so interessant. Also ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber irgendwie ist es jedes Mal ein bisschen anders, die Erwartungshaltung. Es ist total schwer, vorher zu klären,
total.
Was genau jetzt erwartet wird.
Nein, total. Und ich glaube, deswegen, es gibt nicht diese eine Lösung für Chemistries. Ich glaube nur, man soll sie nutzen, auch um selber, also man hat sehr schnell als Agentur dieses, jetzt müssen wir alles ist als tipptopp und wir müssen alles. Man darf auch Fragen stellen und man darf auch, glaube ich, kritische Fragen zu der Aufgabe stellen oder ein Warum vielleicht nochmal mehr stellen, was vielleicht noch nicht beantwortet wurde und nicht vielleicht aus Höflichkeit vom ersten Treffen eine Frage nicht stellen, die vielleicht langfristig dann grundlegend zu wissen wäre, bevor man vielleicht dann in den Pitch einsteigt oder den Kunden ja dann auch, es soll ja dann eine Kundenbeziehung sein, die auch hoffentlich längerfristig funktioniert, dann auch ja für beide Seiten funktioniert.
Ja, dann ist ja auch Wirkung leichter herzustellen. Ja. Ne? Entschuldige, Jens, du wolltest aber noch was ergänzen.
Ich wollte nur noch mal ergänzen, was du gesagt hast zum Thema, wie gehen wir neue Kunden an, zum Beispiel über einen Pitch, zum Beispiel ein Chemistry-Meeting. Also das Thema Freude, was uns ja heute so ein bisschen beschäftigt ist, also in diesem Podcast, ist ja nicht nur ein esoterisches, wir haben uns alle lieb, sondern das ist schon auch ein unternehmerisches, hat schon eine unternehmerische Komponente und das hängt dann auch mit so Entscheidungen zusammen. Wenn du jetzt einen Kunden, muss man sich auch leisten können, zu sagen, wir brauchen diesen Kunden nicht oder wir glauben, dass dieser Kunde nicht zu uns passt. Und das wiederum muss man auch herstellen, diese Situation, dass man sagt, wir müssen diesen Kunden nicht unbedingt gewinnen. Mhm. Das heißt, du musst auch dann damit klarkommen, dass du sagst, wir sind halt dann nur, was weiß ich, wie viele und nicht noch viel mehr. Oder wir brauchen nicht den Applaus der Branche, wir sind die am schnellsten wachsende irgendwas, sondern wir sind so, wie wir sind und wir sind gesund, wie wir sind, finanziell, kulturell und auch hoffentlich, was das kreative Produkt betrifft. Und das ist aber eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, wir halten uns in einem Zustand, wo wir nicht einen Kunden unbedingt gewinnen müssen, der vielleicht nicht zu uns passt. Meistens gewinnt man ihn dann auch nicht. Aber manchmal gewinnt man ihn dann auch und dann hat man ihn und denkt, Mensch, ist doch so gekommen, wie wir befürchtet haben. Und oft ist es eben auch aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus und die versuchen wir eben zu vermeiden.
Also ich würde sagen, das ist auch klug, weil es ist so ein bisschen Zwangsehe, ne? Das ist nie gut für keine der beiden Seiten. Genau. Und wie du gesagt hast, das kritischer zu beleuchten. Und wenn man selber ein komisches Bauchgefühl hat, dann ist das meistens richtig und man ignoriert das dann aus wirtschaftlicher Notwendigkeit oder irgendwas. Und das ist so ziemlich der schlechteste Berater, weil im Zweifel verliert man 5 Menschen, die dann auf diesem Etat arbeiten müssen. Ja. Der ist auch überhaupt nicht lukrativ, so wie man es eigentlich schon geahnt hat. Ja. Und den Pitch-Aufwand kriegt man sowieso nicht wieder so richtig eingespielt. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, wesentlicher Kern, das stimmt. Sag mal, wenn wir über Wirkung sprechen, das habt ihr ja eben auch ein paar Mal schon gedroppt, das Stichwort. Was ist so eine Kampagne, wo ihr sagt, oder eine Arbeit von euch, wo ihr sagt, ja, das ist so durch und durch das, wofür wir stehen wollen. Das ist unser Verständnis, das ist auch kreative Wirkung. Was würde euch da so als erstes einfallen oder was nennt ihr da gerne?
Ja, einfach alles, was wir machen, sehr klar.
Na klar.
Nein, natürlich nicht. Also ich hoffe, es gibt ein paar Cases, die da Sinn machen. Wir haben zum Beispiel ein Froster, die wir seit jetzt, ich glaube, 7 Jahren betreuen, mit sehr, sehr großem Markterfolg, der nicht nur zurückzuführen ist auf unsere Arbeit, aber geschadet hat sie nicht. Wir haben mal ein ganz kleines Startup betreut, Owner hieß das, was auf Anhieb unglaubliche Zahlen vermelden konnte, nachdem die Kampagne draußen war. Aber ich hoffe, dass das für einen Großteil unserer Kunden gilt, weil wir auch Freude daraus ziehen, dass das, was wir tun, wirksam ist und funktioniert im Markt. Also die strategische Vorarbeit zum Beispiel finden wir genauso spannend, ein Feld zu bereiten für eine Marke, eine Proposition zu entwickeln, wie dann die kreative Umsetzung dieser Proposition. Und beides gehört zusammen und führt dann hoffentlich zu einer Wirkung im Markt. Und das macht dann echt Spaß. Also ganz nebenbei bleiben diese Kunden halt auch, ne? Und du kannst die dann auch weiterentwickeln, auch kreativ weiterentwickeln. Mhm. Also das hängt alles miteinander zusammen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir gucken sehr, sehr singulär nur auf ein Thema. Das muss jetzt top kreativ sein oder das muss jetzt strategisch total super sein oder das muss eben sofort verkaufen. Es hängt miteinander zusammen. Wie gesagt, dass du sagst, ich bleibe klein, bleibe flexibel, hat dann Implikationen auf deine kreative Arbeit, weil du die eben dann die Kunden raussuchen kannst, mit denen das auch möglich ist. Die Tatsache, dass du durchhältst und sagst, ich mache jetzt auch mal etwas, was vielleicht dem Kunden unmittelbar hilft, aber nicht so kreativ ist, führt dann dazu, dass du diesen Kunden länger führen kannst und den dann auch kreativ weiterentwickeln kannst. Also ganz viel hängt eben auch mit einem längeren Atem zusammen. Und das macht eben als unabhängiges Unternehmen sehr viel mehr Spaß, weil du durch die Unabhängigkeit eben diesen langen Atem auch leisten kannst. Mhm. Auch mal sagen kannst, das ist jetzt gerade nicht optimal, aber es wird super, pass mal auf. Mhm. Und siehe da, in einem Jahr sagst du, ja gut, dass wir da beim Ball geblieben sind. Mhm. Ne?
Das heißt, ihr habt auch nicht die verrückte Jagd nach Kreativpreisen und Rankings, weil dann könnte man ja wahrscheinlich genau das, was du gerade beschreibst, nicht machen, weil man sagt, wir brauchen noch ein paar für die Liste, weil bald kommt Einreichungsschluss und dann müssen wir wieder ein paar Cases parat haben, die Punkte, Nägel, dies, das einsammeln. Wie steht ihr dazu?
Also ich finde es blöd, als Kreativagentur zu sagen, wir haben das nicht nötig, wir reichen nicht ein. Ich finde schon, dass das, was wir tun, so gut sein muss, dass es das Potenzial hat, auch Kreativ-Awards zu gewinnen. Allein die Awards werden immer weniger Gradmesser für die kreative Leistungsfähigkeit von Agenturen, wenn du mich fragst. Nach dem, was wir gerade in Cannes erlebt haben, ist ja jetzt auch kein Einzelfall. Das sieht man auch auf nationaler Ebene, das sieht man überall, dass eben, wir wissen alle, wie das Spiel geht, ne?
Ich fand eher überraschend, wie groß der Aufschrei war.
Ja, gut, dass der so groß war.
Ja, aber eigentlich, wie du sagst, kein Geheimnis. Ne?
Ja, also ich finde, dass wir bei Creative Awards stattfinden müssen, aber wir stellen nichts her für Creative Awards, weil das wirklich Gift ist. Mhm. Also weil ich damit das Signal setze, Tagesgeschäft ist schön und gut, aber richtig wichtig wird es dann und richtig kreativ muss es dann in den Prototypen, wie man so schön sagt, werden. Das ist kein Reiz, den wir setzen wollen bei unseren Leuten, weil es der falsche Reiz ist. Also kreative Exzellenz ist wichtig und deswegen reichen wir auch ein. Wir reichen auch ein, weil wir glauben, dass es diese Awards und auch die dahinterstehenden Organisationen geben sollte. Es muss eine Instanz geben, die dir sagt, guck mal, so gut hättest du sein können. Diesen Arschtritt brauchst du einfach jedes Jahr. Also auch um diese Institution zu unterstützen, aber eben im Rahmen des Möglichen, weil es mittlerweile auch unglaublich viel Geld kostet und wir dieses Geld einfach auch viel besser investieren können in die Agentur und in unsere Leute, auch in die Ausbildung unserer Winkens. Ein Punkt wollte ich noch machen, also dass dass die kreativen Highlights herzustellen, ist total wichtig als Reiz. Aber es wird zunehmend so, dass wir unser eigenes Maß setzen, weil wir diese Inspiration von den Kreativ Awards so nicht mehr bekommen. Es gibt noch einen Grund für Kreativ Awards, nämlich Akquise. Da haben wir das Gefühl, jenseits der Top 10 ist es völlig egal. Und in die Top 10 werden wir nicht kommen. So viele Cases haben wir nicht und so viel Geld haben wir auch nicht. Deswegen bleibt eigentlich nur noch die Motivation nach innen. Und die schaffen wir auch ganz gut ohne Awards, muss man sagen.
Das hast du ja zu Recht gesagt. Ne? Ihr guckt lieber auf wirkliche Probleme, Bestandskunden-Briefings. Und wenn ihr darauf kreative Exzellenz mit Wirksamkeit beweisen könnt, dann ist das ein Top-Job, über den ihr euch freut. Julia, wenn ihr jetzt so auf eure Briefings schaut, was sind denn da die Dinge, bei denen ihr merkt, ah, guck mal, das wird jetzt gerade massiv nachgefragt oder diese Art von Fragestellungen, diese Art von Jobs. Also ich erinnere mich noch, eine Zeit lang stand in jedem zweiten Briefing was von Narrativen oder von, wir suchen eine Kampagnenplattform mit Tragfähigkeit für die nächsten 5 Jahre. Also man hat ja immer wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Eine ganze Zeit lang stand immer Mut drin, wir wollen Boldness und so weiter. Welcher Art sind so die Briefings, die bei euch landen? Sind das taktische Image-Kampagnen-Briefings? Sind das Markenentwicklungsthemen?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also ich überlege jetzt gerade, ob eine Sache häufiger vorkommt. Also wir hatten vielleicht eine Sache, die liegt auch an unseren aktuellen Kunden, die wir haben, Gesundheitskasse und Bank. Wie bekommt man schwierige Themen oder Themen, die jetzt nicht so einfach sind für eine junge Zielgruppe? Ich glaube, da ist tatsächlich mal, dass wir die Aufgabe immer hatten, Thema Bank, wie bringen wir das der jungen Zielgruppe nach? Mhm. Das gilt auch für Gesundheitskasse, in der man ist, weil man da ist, weil seine Eltern da sind, so. Mhm. Bei der Bank ist man auch meistens, weil man bei derselben Bank ist wie seine Eltern. Aber wie können wir diese Themen relevant machen? Also vielleicht ist so ein bisschen Relevanz für bestimmte Zielgruppen. Wir haben auch andere Zielgruppen, natürlich jetzt Froster, weil Jens eben Froster gesagt hat. Also wie schaffe ich es da, in einer Zielgruppe von 20 bis 60 relevant zu sein? Also vielleicht ist Relevanz, wenn ich jetzt überlege, wie kann ich es irgendwie, eine ziemlich große oder häufig eine Anfrage in Briefings, dann völlig unterschiedlich nach Zielgruppen, die wir da übersetzen sollen. Das ist, glaube ich, so die häufigste, aber auch Dachmarke oder sowas, ne, kommt dann natürlich auch. Aber ja, ich würde jetzt sagen Relevanz.
Mhm. Und sag mal, ihr habt ja gesagt, ihr seid 30, oder ich habe es gesagt, ne? Aus dem Vorgespräch habe ich gelernt, ihr seid 30 Mitarbeitende groß. Jetzt gibt es ja viele Agenturen, die eben, ich sag mal, Netzwerkcharakter haben oder eine andere Größe, die dann schnell mal Cultural Marketing Units gründen. Das ging ja die letzten Jahre intensivst durch die Presse. Oder Social First Ableger, kommt ja keine Agentur mehr ohne Social First Ableger aus. Ihr stemmt das ja aus eurer Mannschaft. War das, das frage ich mich manchmal, ne, bei Cultural Marketing und jetzt gerade, wenn ihr Relevanz für jüngere Menschen, war das nicht schon immer Aufgabe von Agenturen, also sich, wie soll ich sagen, in den Communities, in Subkulturen mit Themen auseinanderzusetzen, die Anschluss zum Zeitgeist haben, Marken mit Menschen zusammenbringen? Also was ist da eure Überzeugung? Also brennt es euch unter den Nägeln, dass ihr jetzt auch dringend einen Ableger noch macht? Oder sagt ihr, es ist eigentlich ganz gut, wenn wir einen Winken, Blinken, Not sind?
Ich glaube, und Jens kann gerne gleich ergänzen, ich glaube, dass wir mal gesagt haben, wir sind eine gute Mischung an Menschen mit auf der einen Seite, wo wir eben gesagt haben, ich nenne jetzt mal Jens und mich, da gehören auch noch ein, zwei andere zu älteren Hasen, Netzwerkerfahrung, große DAX-Kunden betreut und aber auch sehr, sehr vielen sehr jungen Talenten. Und ich glaube, eine Prämisse, wo wir auch noch mal kurz zu dem, wie wir arbeiten, ist Ehrlichkeit. Also ich glaube, Jens und auch ich sind uns bewusst, dass die jungen Talente manchmal in bestimmten Kanälen, in bestimmten, was ist jetzt hier up to date, ganz andere Erfahrungen haben, wo wir sie dann auch lassen, weil das wäre fatal. Die präsentieren dann auch beim Kunden, auch durchaus in Pitches. Die stellen wir dann in die erste Reihe. Aber hilft vielleicht auch, wenn wir mit ein bisschen mehr Markenerfahrung und Agenturerfahrung da sind. Und dieses Zusammenspiel mit ein bisschen gesunden Menschenverstand. Und wenn wir Aufgaben nicht können, holen wir uns Experten rein. Also ich glaube, wir wissen ziemlich genau, was wir können und was wir auch nicht können. Und das ist auch wichtig, das zu wissen. Ist, glaube ich, immer der Mix. Und dann gibt es kaum eine Aufgabe, wo wir nicht sagen können, die können wir nicht lösen. Also dann holen wir uns Experten rein für diese eine Sache oder wir haben das in der Agentur. Aber dadurch bleiben wir immer winken und brauchen nicht noch einen extra Ableger oder so. Das machen wir dann schon für uns.
Ich glaube, dass wir ein ganz anderes Game machen als die großen Netzwerkagenturen. Du musst natürlich diesen Reiz auch beim Kunden setzen. Wir haben Cultural Marketing Expertise, also bauen wir eine entsprechende Einheit dafür. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir eine Einheit dafür, ne? Wir haben die Leute, die das können. Das klingt immer so dicknasig, wenn man sagt, wir können alles, Full Service und so weiter. Wir können Dinge nicht, wir können keinen Messebau, wir können kein Coden. Es gibt Filmproduktionen, die produzieren Filme und nicht wir. So, aber was das Konzeptionelle betrifft, kommen wir dann doch relativ weit mit den tollen Talenten, die wir haben. Auch was die Kundenberatung betrifft, kommen wir extrem weit. Wir haben sehr viel Expertise, auch in der Beratung. Ich will gar nicht immer nur auf die Kreation hinaus. Wir haben extrem hohe Qualität in der Beratung. Und wie gesagt, ich genieße es sehr, wir genießen es sehr, dass wir klein sind, weil wir zum Beispiel dann Entscheidungen treffen können gegen Kunden will man keine Entscheidung treffen, aber ne, dass man sagt, wir bleiben sauber, wir folgen unserem Gefühl und nehmen keinen Kunden an, der nicht zu uns passt. Im Übrigen ist auch das Thema KI eine, da kommen wir vielleicht noch drauf, ich bin extrem froh, dass wir klein sind. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche dieses Adaptionsgeschäft, ich brauche dieses kleine Produktionsgeschäft.
Das ist ein Riesenthema.
Ich muss die Leute beschäftigen, die diese Prompts schreiben, und demnächst schreibt die aber kein Mensch mehr. Bin ich extrem froh, dass wir so klein sind, dass wir sagen, ja, das macht jetzt KI, alles klar, du machst jetzt KI. Ich brauche jetzt keine Praktikantin mehr, die ganze Nacht Baguette Bilder sucht, das sind 15 Prompts und dann habe ich das Bild. Das ist doch super. So, und da bin ich extrem froh, dass wir diese Unabhängigkeit haben, die wir auch einmal durch die Tatsache haben, dass wir natürlich inhaber geführt sind, aber auch, dass wir relativ schlank sind, ist super. Wir können sehr viel herstellen, konzeptionell, und brauchen deswegen keine eigenen Einheiten zum Thema. Wir wissen auch, wie es ist. Ne? Also ich mache das jetzt 25 Jahre, ich habe so viele Trends erlebt. Also was Content war ein Trend, Digital war ein Trend, Purpose war ein Trend, Programmatic hast du nicht gesehen. Jetzt ist es KI sicherlich mehr als ein Trend, das muss man schon sagen. Aber du weißt, was ich meine, man muss da nicht immer drauf reagieren, in Form von einer eigenen Business-Einheit.
Ich glaube, es ist auch, wie du sagst, eine Frage des eigenen Geschäftsmodells. Ne? Also ich würde sagen, unsere Haltung entspricht sehr der, die du eben skizziert hast, weil das natürlich auch Inhaber geführt ist und ja den Vorteil hat, wenn du nicht eine, ich sag mal, Riesenabteilung hast, Unit, die nur auf Umsetzungs-, Adaptionsarbeit und Ähnliches ausgerichtet ist, dann musst du natürlich diese Unit füttern. So, und dann ist der Impact von KI natürlich ungleich größer. Also wenn du sagst, wir machen richtig gutes Creative Planning, eine sehr seniorige Beratung, die sehr nah an den Personen und EntscheiderInnen dran ist, und ich sag mal, kreative Exzellenz, Originalität, Idee, Konzept, das ist auf jeden Fall nochmal, finde ich, eine andere Nummer. Deswegen auch ganz interessant, diese Diskussion, die gerade läuft über Inhousing und die Sorge, dass jetzt die Kunden alles Mögliche inhousen und so weiter. Ich finde das völlig gerechtfertigt, dass sie das tun. Weil ob ich mir jetzt als Agentur so eine Maschine dahinstelle und die verkaufe oder die, wo die doch eh schon die ganzen Daten haben aus ihren CRM-Systemen und Ähnlichem. Also ich finde, es ist für uns ein Stück weit der nötige Schub, den es auch mal brauchte, sich auf die ureigenste Kompetenz nochmal wieder zurückzubesinnen. Also ich glaube, es ist eine große Phase der Rückbesinnung, die durch KI angestoßen wird. Also sich jetzt nicht ausschließlich auf KI und wie handeln wir das zu fokussieren, sondern eher zu sagen, alles klar, das wird seinen Lauf nehmen, den können wir auch nicht stoppen. Wir können es auch nicht mit den großen Softwarekonzernen übrigens aufnehmen und eigene Riesentechnologien bauen. Das wird nicht von der Agenturbranche ausgehen, diese Entwicklung davon. Ich glaube, dass wir, wie so oft, ne, im Sinne von Pionier, wir sind jetzt mit die erste Branche, die da so, ich glaube, irgendwie Vertrieb, IT, Marketing sind ja die drei Branchen oder Bereiche, die massiv davon schon jetzt betroffen sind. Das heißt, wir beschäftigen uns alle damit. Aber wir werden ja nicht die Anführer dieser Technologie sein. Ich glaube, so viel Demut sollte man schon an den Tag bringen.
Und das ist auch nicht nötig. Es wird diese Produkte irgendwann geben, die wir nutzen. Wir haben auch die Suchmaschine nicht erfunden. Also das ist total in Ordnung. Auch da, glaube ich, eine gewisse, wenn es möglich ist, Gelassenheit und auch Zuversicht ist angebracht. Auch das gehört zur Freude, dass man sagt, ja, lass mal gucken, ob jetzt demnächst die Maschine da ist, die Kultur des Kunden, die Psychologie des Kunden, die Psychologie der Zielgruppe, das Produkt, die Marke und dann auch noch ein kreatives Verständnis im 0, nix ausspuckt. Lass mal gucken, ob das jetzt demnächst, wenn das soweit ist, dann können wir nochmal sprechen. Aber ich sehe das jetzt aktuell nicht. Ich verstehe schon, was KI kann, und es gibt auch eine Verkürzung der Werkbank ganz bestimmt für uns Kreativagenturen, aber bei uns ist es sowieso nicht so lang. Deswegen, wie gesagt, eine kleine Agentur, ich will gar nicht, oder eine kompakte Agentur, sagen wir mal so, uns trifft es gerade nicht so heftig. Wir sind eigentlich ganz guter Dinge.
Mhm. Ich glaube sowieso, dass wir nochmal neu über den Größenbegriff diskutieren werden müssen, denn bisher war es ja auch immer bei der Auswahl, bei Pitch-Prozessen, ne, dass gewisse Kunden gesagt haben, oh nee, also wir finden euch zwar spannend, ne, aber boah, die Operations, die wollt ihr nicht haben und so. Julia, du wirst das kennen von Lufthansa, ne? Ja. Also coole Marke, das ist ja aber nur die Spitze des Eisberges, weil in Wahrheit hat man dann mit Tausenden von anderen Themen zu tun. Stimmt, ja. Jetzt springen wir mal 5 Jahre weiter, mal angenommen, ist weg.
Ja.
Dann ist das Spiel ein ganz anderes. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz interessant in der Perspektive. Also ich merke das auch jetzt ganz oft in Gesprächen. Und wie groß seid ihr? Ah, okay. Ja, wir sind irgendwie 300 Leute und so. Ah, okay.
Ja,
wir sind 1000, oder? Okay. So, und ich weiß gar nicht, ich habe das kürzlich gerade erst auch jemanden sagen hören im Gespräch, der meinte, weiß ich gar nicht, ob wir da noch gleich drauf gucken.
Mhm. So. Das ist eine sehr gute Frage. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also möglicherweise, vielleicht bin ich jetzt auch betriebsblind, aber stellt sich raus, dass wir unsere Stundensätze für maßgeschneiderte, hochwertige Konzeptionen und Beratung, dass wir die demnächst hochschrauben müssen, weil das so unique geworden ist. Ne? Mhm. Vielleicht auch nicht, keiner weiß es. Ne? Also der Großteil der Kommunikation da draußen ist gerade, wir sind bald alle am Arsch. Ich weiß nicht so genau. Also im Moment läuft es noch ganz gut so.
Ach, ich glaube, es ist auch eine Frage, wie man dem selbst begegnet, ja. Ne? In welcher eigenen Gesinnung man so unterwegs ist und wie man drauf guckt. Und das Wort Resilienz ist zwar oft bemüht, aber im Kern stimmt schon. Ne? Also am Ende, es hat sich die ganze Zeit schon alles Mögliche geändert. Ja, die Geschwindigkeit, in der sich die Dinge ändern und die Abhängigkeit der Themen ist nochmal eine ganz andere als vielleicht vor 10 Jahren, aber es hat sich immer geändert und ich weiß, ich hatte auch schon oft Situationen im Berufsleben, wo ich dachte, oh mein Gott. Und irgendwie ist es immer weitergegangen. Also das ist ja der Witz dabei. Ne? Was soll dir passieren?
Es gibt so lange nicht mehr eigentlich.
Und es gibt auch viele Beispiele auch von ganz großen Agenturen, die irgendwann mal den Riesenetat verloren haben. Und die haben sich trotzdem weiterentwickelt. Ja. Die sind auch wieder weitergekommen. Also ich glaube, wenn man diese grundsätzliche Zuversicht hat, das ist, glaube ich, wichtig. Hand aufs Herz. Wie viele Unternehmen wollten euch schon kaufen?
Noch nicht genug, als dass wir ja gesagt hätten, ja.
Aber habt ihr das gemerkt, dass es so eine Phase gab? Weil ich meine, das ist ja interessant, das ist ja so ein kleines Juwel, ne? Wie du gesagt hast, irgendwie kompakt, Bock, gute Leute, gute Kultur, wissentlich, was mit so Einheiten passiert, wenn sie dann mit größeren zusammengeschlossen werden. Aber das schafft ja immer Begehrlichkeiten, ne? Bei Menschen, die sagen, oh, das wäre jetzt ein cooler Brandshaper für uns. Aber Anfragen gab es wahrscheinlich schon.
Gab es schon, aber es war nie so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir konkret in die Verhandlungen. Ne?
Also. Nee, wir haben auch mal bewusst gesagt, nee, wollen wir nicht. Wir haben uns mal so gefragt, würden wir jetzt, wenn jetzt morgen jemand anruft, haben wir gesagt, nee, dazu haben wir zu viel Spaß selber.
Nee, wir sind noch nicht am Ende. Also da passiert noch so viel. Ja, auch mengenmäßiges Wachstum, aber auch inhaltliches Wachstum. Und es macht auch wirklich sau viel Spaß. Also wir sind auch so Kandidaten, dass wir sagen, Mensch, ihr seid jetzt so alt, ihr habt doch gar keinen Bock mehr. Nee, wir haben immer noch total Bock.
Ja, so alt sind wir nicht.
Ich wollte jetzt gerade anmerken, in der Redaktion, hier sitzen keine Menschen vor der Rente vor mir.
Nein, also aber es macht einfach noch total viel Spaß. Und jetzt zu sagen, wir gehen das woanders rein.
Ja. Ich glaube, solange wir Spaß dran haben, aber auch die Mitarbeitenden Spaß dran haben, weil du eingangs gesagt hast, bei uns ist ja, wir haben keine Regel, man muss x Tage ins Office kommen. Mhm. Bei uns ist die Regel, die Leute entscheiden das selber und es ist fast jeden Tag voll. Mhm. Und daher schließe ich jetzt, damit keiner denkt, ich unterstelle was, dass die Leute wirklich gerne zur Arbeit kommen und das tun wir beide auch. Mhm. Und solange das der Fall ist, dass man was gerne macht und ja, nicht jeden Tag 100%, wie auch wir fluchen mal oder müssen dann einmal kurz um den Block gehen und so, aber wir machen das, was wir machen, gerne. Und solange ist das ein Glück, dass wir das machen. Und solange werden wir es auch machen, solange wir es gerne machen.
Und sag mal, okay, wenn ihr habt eine gemeinsame Perspektive noch vor euch, was sind so Sachen, wo ihr unternehmerisch drauf guckt, wo es euch vielleicht noch so ein bisschen unter den Nägeln brennt und ihr sagt, Mensch, das würden wir eigentlich gern nochmal explorieren, ausprobieren, erweitern, uns draufschaffen, uns hier und da, sei es jetzt kulturell oder strategisch oder so, nochmal ändern? Was sind so Themen, die euch gerade umtreiben, jenseits des ganz normalen Wahnsinns?
Also ganz konkret, technisch gesehen, sind wir sehr neugierig auf das, was KI uns noch an Möglichkeiten liefert. Was mich beschäftigt, ist aber auch schon länger die Frage, wenn wir haben so viel Qualität beratungsseitig und auch kreativ, was kann man denn damit noch herstellen? Also wir sind da, überlegen, ob wir da auch noch mal eine andere Einheit gründen, die Winken Fabrik, die uns ein bisschen beschäftigt, wo wir uns über haptische Ideen Gedanken machen. Zum Beispiel Merch, zum Beispiel Fashion, zum Beispiel tatsächliche Produkte, das ist aber noch ein kleines Pflänzchen. Haben wir auch schon drüber gesprochen, deswegen ist das jetzt hier keine Weltneuheit, aber trotzdem ist es, es läuft vieles sehr gut und dann stellt man sich die Frage, was geht noch? Also wenn wir das können, was können wir denn noch? Mhm. Was können wir noch schaffen mit der Konzeptpower, die wir haben? Aber das ist eine abstrakte Frage, aber eine sehr, sehr spannende Frage. Und die werden wir irgendwann auch nochmal beantworten mit weiteren Dienstleistungen und Produkten. Aber das ist jetzt noch nicht so konkret, dass man jetzt schon was zeigen könnte.
Würde ja auf jeden Fall zum Trend passen. Und das ist ja durch KI, Digitalisierung, eine gewisse Social-Media-Fatigue, die sich einstellt, ja immer mehr auf der einen Seite Offline-Erlebnis, auf der anderen Seite das Gefühl, wenn KI uns bald alle möglichen Sachen abnimmt, dann wird es wieder wichtiger, mit den Händen etwas zu tun. Ne? Ja. Der Rat an junge Menschen, was sie später mal machen sollen, ist, geh ins Handwerk. Mhm. Das kann nicht so schnell jemand nachmachen, aber auch das ist ja ein ganz interessanter, also jeder Trend begegnet ja einem gewissen Gegentrend und einer Entwicklung und da ja auch ganz spannend, wo kann dann das Feld für Agenturen wieder sein, nach riesiger Digitalisierungs- und Technologiebeschäftigung.
Ja.
Was ist dann vielleicht im Hinblick auf Craft wieder irgendwas, wo wir eine andere Stärke, finde ich, ausspielen können? Ja, absolut. Finde ich gespannt. Bin ich mal neugierig, was da so kommt. Behalte ich im Auge. Ihr Lieben, zum Schluss noch mal eine Frage, vielleicht auch auf eure jeweilige Erfahrung in der Führung dieser Agentur oder auch der Teams vorher. Mhm. Was ist so euer persönliches, wichtigstes Learning der letzten Jahre in puncto Führung? Also was sagt ihr so man hat ja manchmal so selbstreflektive Phasen, Coachings oder ähnliches, wo sagt ihr so, Mann, da habe ich echt was gelernt oder einen neuen Blick nochmal drauf, war ein blinder Fleck oder ist mir total wichtig, das Thema.
Dann starte ich mal. Bitte. Ich habe gelernt, dass Ehrlichkeit. Ich bin zu unseren Mitarbeitenden, da sage ich da immer ehrlich. Und das hat schlechte Nachrichten. Also wenn ein Kunde verloren ging, Budgets nicht gut sind oder so, dann sagen wir das. Das ist immer ein bisschen blöd, weil man vielleicht als Führungskraft denkt, oh, jetzt schauen die sich um, es läuft vielleicht nicht so gut. Aber ich habe dann gelernt, auch über die Jahre, dass diese Ehrlichkeit eher Leute hält, dass sie das wertschätzen, dass man ehrlich ist und sagt, das lief nicht so gut oder da haben wir gerade Probleme oder auch in der andere Richtung, das läuft super gerade und das ist ganz fantastisch. Oder auch Ehrlichkeit dann in die eigene Richtung mit, ganz ehrlich, das habe ich auch noch nie gemacht, aber irgendwie kriegen wir das hin. Also dieser Aspekt Ehrlichkeit hat so viele Facetten und das wäre so, das hätte ich früher schon. Man traut sich dann vielleicht mal nicht oder denkt sich, das ist so mein Learning, wo ich immer mehr überzeugt von bin und auch hoffe, dass, wenn wir das so vorleben, dass auch die Mitarbeitenden ehrlich sind, auch sagen, nee, da sind die Schuhe jetzt doch ein Stückchen zu groß. Da schlafe ich schlecht, bevor sie schlecht schlafen oder diese Sachen. Also das würde ich sagen. Bei mir wäre es tatsächlich die Ehrlichkeit.
Ja, wichtiger Punkt. Dank dir fürs Teilen.
Ich hätte das auch gesagt, Ehrlichkeit, ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben, das ist extrem wichtig und auch interessant zu sehen, dass du auch mal so ehrlich sein kannst, zu sagen, ich weiß es gerade selber nicht, lass mal gucken. Und die Leute halten das aber aus. Mehr noch, sie schätzen das also unserer Erfahrung ganz konkret auch. Sie schätzen das, weil man sie eben teilhaben lässt. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Irgendeiner hat mal gesagt vor ein paar Jahren, es gibt jetzt eine neue Generation, die zum ersten Mal mehr weiß als die Generationen vor ihr zum Thema, insbesondere zum Thema Social Kommunikation. Das ist bei uns auch so. Und früher war es immer so, ich bin ja auch in Diktaturen groß geworden, also großen Kreativagenturen aus den 2000ern, wo eben oben alles gewusst wurde und unten gar nichts. Und das ist nicht der Stil unseres Hauses, erstens nicht und zweitens auch gar nicht mehr möglich, weil es eben unten Wissen gibt, was oben nicht mehr da ist. Ganz konkret, ich habe gestern eine kleine Social-Kampagne mir ausgedacht, es gab so ein bisschen Engpass, da musste ich selber ran, gab keinen, der das machen konnte und habe das abgestimmt mit zwei Juniorinnen. Wohlgemerkt, die Juniorinnen haben meine Arbeit gefeedbackt, war wirklich, und zwar auch hart gefeedbackt, also es war jetzt nicht so, ja Jens, super toll, du bist der Geilste, sondern das war auch, nö, finde ich jetzt noch nicht, das versteht kein Mensch, so, ne? Und das fand ich total spannend, hätte man früher gesagt, das ist irgendwie nicht gut, weil du verlierst deine Autorität, Pustekuchen, das war
total. Also im Gegenteil, das erzeugt ja Respekt, dass du wirklich interessiert bist an der Kompetenz, die da und auch siehst, dass es eine Kompetenz gibt, die du nicht hast an der Stelle.
Super. Ne? Das war super. Also diese Konstellation ist neu auch für die Führung. Man führt quasi durch Wertschätzung und nicht mehr durch Wissen. Und das finde ich ganz spannend. Das wird sicherlich mehr werden, weil eben das kulturelle Verständnis, gerade für Social-Themen, von unten kommt. Von unten meine ich jetzt von jüngeren Dienstgraden. Und das finde ich total spannend. Mhm.
Dienstgrad ist auch ein schöner. Ja. Schön, hast du gedient.
Ja.
Oh, okay. Ihr Lieben, das hat große, apropos Freude, das hat große Freude gemacht. Ich danke euch sehr für eure Ehrlichkeit, für den Einblick in Kultur und Unternehmertum. Ihr wisst ja selbst, das kann ich kaum verstecken. Mein Herz schlägt sehr für Inhaber geführt. Insofern, ja, freue ich mich und bin gespannt auf den Ableger, der dann so ein bisschen physisches Zeug macht.
Vielen Dank für deine Neugierde.
Dankeschön.